Beta Radio, live on air.
Es ist wieder Zeit für eine neue Sendung hier im Beta Radio. Willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird's vom Thema her sehr vielseitig, auch ein bisschen trocken, wie ich finde. Aber mein Geschäftsführer Sascha Gibson ist wieder mit in der Leitung und wir versuchen wieder das Thema, was wir heute haben, etwas aufzupeppen, mit Argumenten zu umschreiben und auch natürlich mit interessanten Diskussionen aufzufüllen, damit das irgendwie für euch sehr verständlich ist. Office 365 versus Alternativen. Was geht da eigentlich? Hallo Sascha, grüß dich erstmal.
Moin Sven, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön. Office 365 ist ja für alle irgendwie ein Begriff. Wir kennen das damals noch. Alles hat angefangen mit Microsoft Word und Microsoft Office. Und jetzt will man Office 365 natürlich in eine Schublade packen, wo es heißt, okay, die verdienen eh alle nur Geld damit. Das ist mir alles zu teuer. Ich brauche eine Alternative. Ich finde keine, oder vielleicht hat mir ja mein Nachbar auf meinem Laptop mal irgendwas installiert und jetzt komme ich damit einfach nicht klar. Sieht ein bisschen aus wie ein Word, ist aber kein Word. Das müssen wir jetzt alles mal so ein bisschen auseinandernehmen. Das sind so Bausteine, die ich jetzt gerade mal so in den Raum geworfen habe, die aber uns tatsächlich immer wieder begegnen, wenn wir eine Auslieferung machen oder wenn wir irgendwelche Updates fahren bei irgendwelchen Kunden, die schon lange bei uns sind, aber wo halt auch der ein oder andere natürlich auch das Recht hat, seinen PC mal warten zu lassen von jemandem, der jemanden gut kennt. Und da finden wir die also wirklich interessantesten Konfigurationen, Sascha. Vielleicht kannst du da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was da so schon aufgetaucht ist und was eigentlich relativ wenig funktioniert hat.
Ja, du hast genau die richtige Wortwahl gefunden. Das ist ein ganz, ganz großes und weites Thema. Vielleicht gedanke ich nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die Begrifflichkeiten, die hier so im Raum rumschweben, würde ich ganz kurz nochmal einsortieren. Also wir reden ja über dieses Paket Office. Das hat ja so ein bisschen so eine Qualität wie, ich sag mal, so ein VW Golf. Der steht ja für eine ganze Klasse von Produkten. Ja. Streng genommen ist ja dieses Microsoft Office ein Paket, was aus verschiedensten Programmen besteht und erstmal vor Jahren so sukzessive gewachsen ist. Da war am Anfang eben sicherlich das Programm Word und das Programm Excel, also Tabellenkalkulation und Textverarbeitung, waren so die Klassiker, die da immer drin waren und auch immer noch drin sind. Es kamen dann im Laufe der Zeit aber auch noch andere Programme wie Outlook oder auch das Microsoft Access dazu. Und mittlerweile ein ganzes, sag ich mal, Potpourri an weiteren Tools, was übrigens jetzt dazu führt, dass Microsoft dieses ganze Ding gar nicht mehr so aktiv unter diesem Namen MS Office vertreibt, sondern im Ganzen diesen Namen Microsoft 365 wird dann immer noch hinten dran gesteckt, um diese Abo-Geschichte so ein bisschen deutlich zu machen. Also dieses Microsoft 365 soll verdeutlichen, es geht hier nicht mehr nur noch um Büroanwendungen oder die klassischen Schreib-, Rechen-, Präsentation, PowerPoint habe ich vergessen. PowerPoint als Präsentationsprogramm ist da auch noch mit drin. Präsentationsprogramme, sondern da spielen dann noch Dinge wie Sicherheitstools, Authentifizierungsmechanismen, Virenscanner, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter mit rein, die, sage ich mal, aus Microsoft-Sicht das Ganze eben nicht nur auf so ein reines Büro-Arbeitspaket zusammen begrenzen. Deswegen dieser Wechsel hin zu Microsoft 365.
Also diese Sichtweise habe ich das noch gar nicht gesehen.
Nicht irritieren lassen durch diesen immer mehr verschwindenden Begriff Office in diesem Kontext hin zu Microsoft 365. Ja, das ist also für den Endnutzer in der Art, wie er es betreibt, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen deckungsgleich, aber aus der Idee von Microsoft, dass das sozusagen das ist, was man für einen modernen PC braucht.
Aber ich finde den Gedankengang gar nicht mal so unfalsch, weil letztendlich gibt einem das ja auch das Gefühl, dass diese Anwendung, die man da hat, also ich sehe es rein aus marketingtechnischer Sicht, diese Anwendung, die man da hat, für dich extra maßgeschneidert wurde. Also Microsoft 365 ist so ein, so habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, so ein Rundum-Sorglos-Paket, was dich mit Informationen versorgt, die du brauchst, mit Tools versorgt, die du irgendwo mal vielleicht irgendwann gebrauchen könntest, dich aber niemand dazu zwingt, sie zu benutzen. Und dann aber auch irgendwie, wir nehmen dich an die Hand und geben dir was mit, was du vielleicht irgendwann mal gebrauchen könntest, weil wir haben ja, wir wissen ja im Grunde, was du tust. Also
so ungefähr.
Ja, genau. Und genau. Also das ist tatsächlich ein Verkaufsargument, was ich aus der Sicht noch nie hatte, weil am Ende entscheidet immer das Gefühl, was ich für eine Software gut finde.
Absolut.
Und was nicht.
Und wir in der Firma haben zum Beispiel für die Mitarbeiter ja dieses Microsoft 365 Business, sag ich mal, Paket. Das sind jetzt mittlerweile 69 Anwendungen drin. Nur mal, um eine Größenordnung zu haben.
Ne? Ja, aber davon, du brauchst ja,
davon
keine
nutzen
Ahnung.
Wir
ja.
Jeder wahrscheinlich immer nur so 3, 4, 5.
Ja. Ne?
Aber es ist quasi etwas, was von der Idee her eben an den Nutzer gekoppelt ist und auch mit ihm rumreist, in dem Sinne, es ist für unsere Nutzer beispielsweise egal, ob die sich an ihrem heimischen PC mit ihrer ID anmelden oder an einem Cloud-Computer oder an einem Rechner, der bei irgendeinem Hetzner-Netzwerk in einem Rechenzentrum gehostet ist oder an dem Rechner vom Nachbarn. Er hat immer sein, und da kommt genau das, was du sagtest, es kommt immer genau sein persönliches Umfeld reist mit ihm mit. Und das besteht natürlich nicht nur aus Word und vielleicht Outlook, sondern eben auch aus diesem Sicherheitsproblem drumherum. Also ist denn dafür gesorgt, dass meine Passwörter richtig gesichert sind, dass die Kommunikation sauber läuft, dass meine Daten ordentlich gespeichert sind. Wir kommen auf das Thema Cloud ja noch zu sprechen, aber also dieses ganze Thema ist da sozusagen umfänglich abgedeckt, zumindest aus Sicht von Microsoft. Das ist vielleicht erstmal der Ansatz, damit wir wissen, worüber reden wir denn jetzt hier überhaupt.
Genau.
Weil wenn wir diese Produkte vergleichen, werden wir merken, dass insbesondere alternative Produkte tatsächlich noch den alten Office-Begriff verwenden, im Sinne, also den alten Office-Inhalt verwenden, während eben da Microsoft schon einen ganzen Schritt weiter ist. Ob man das braucht, ist eine vollkommen andere Diskussionsebene. Ja? Aber das ist sozusagen die Einordnung erstmal an der Stelle.
Aber dann nehmen wir wieder das Thema Cloud, was wir in einer der vorigen Sendungen schon ganz lange diskutiert hatten. Man nimmt mir ja quasi als Endnutzer den Gedanken ab, sich darum zu kümmern, dass alles irgendwo installiert ist. So. Und dafür bezahle ich Geld. So. Und dann habe ich quasi alles irgendwo an einem Platz und es ist auch da, wo ich es immer brauche, auf meinem Dashboard. Wobei man sich jetzt erstmal umstellen müsste als Nutzer. Ich habe so ein Dashboard und kann praktisch meine Tools auswählen, wie ich sie brauche. Das ist tatsächlich ein Gewöhnungsprozess, aber wir alle haben uns auch an Windows 10 gewöhnt. Wir alle haben uns an Windows 7 von Windows XP gewöhnt. Das ist ein Gewöhnungsprozess. Und die Welt geht halt nun mal weg vom statischen. Ich habe jetzt hier meinen Rechner stehen und da sieht der Bildschirm 20 Jahre genauso aus wie immer. Jetzt ist ja das Thema, will ich das überhaupt? Und warum will ich das? Und was nützt es mir als Nichtsehender? Und wie oft wird geschimpft? Ja, warum wird mir denn so ein Abo-Modell verkauft? Warum gibt es denn da keine anderen Lizenzmodelle, wo ich einfach einmal was bezahle und dann habe ich das? Oder warum wird mir keine Alternative angeboten?
Also, da kann ich am Ende natürlich nur spekulieren. Grundsätzlich gibt es, und zwar jenseits von, ob das Microsoft oder Apple oder Google oder irgendeinen anderen der bekannten, namhaften Softwarehersteller betrifft, einen klaren Trend hin zu Abo-Modellen für Software. Und das ist ein über bereits Jahrzehnte stattfindender Prozess. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wurde in Frage gestellt, ob man mit Software überhaupt Geld verdienen kann. Also in den 80er und Anfang der 90er Jahre war wirklich verbreitet der Gedanke, dass Software etwas Kostenloses, was zu einem Gerät dazugehört und mitgeliefert werden muss, ist. Dem konnte man damals vielleicht ein bisschen folgen im Sinne von, naja, ohne eine Grundsoftware, Stichwort Betriebssystem, funktioniert ja gar nichts.
Ne? Und Internet hat's ja auch nicht.
Internet hat's doch auch nicht. Also das ist ein Prozess. Also wir merken, es wurde also aus einem Mitgabeprodukt hin zu einem Verkaufsprodukt. Und Verkaufsprodukte im Softwarebereich haben ja aus Firmensicht ein grundsätzliches Problem. Du hast, sage ich mal, eine relativ hohe Investition erstmal. Also du musst ja erstmal deine Entwickler, nehmen wir mal 20 Leute, die müssen erstmal ein Jahr lang oder so irgendeine Software, keine Ahnung, eine Abrechnungssoftware oder sowas für Windräder. Ja, Abrechnungssoftware für Windräder entwickeln. Das heißt, du musst die schon mal ein Jahr lang vorfinanzieren. Das verdient so ein Entwickler, wenn den billig in China kriegst, vielleicht $100,000 im Jahr. Dann heißt, das hast du also schon mal 20 Millionen Kosten. Bevor du überhaupt das Produkt beginnst zu verkaufen. So, dann hast du, wenn es gut geht, ich sag mal, relativ schnell auch eine gewisse Menge von Produkten verkauft und damit idealerweise natürlich auch diese Anfangsinvestitionen reamortisiert. Das Produkt muss aber weiter gepflegt werden. Das heißt, du hast also einen dauerhaften weiteren Aufwand und bei der heutigen Geschwindigkeit von Innovation, also wie sich Hardware ändert, wie sich Betriebssysteme ändern und so weiter, ist das, sag ich mal, vom Aufwand her häufig nicht weniger als eine Neuentwicklung. Das heißt also, dieser 20 Millionen Batzen, den ich jetzt nur exemplarisch, das ist jetzt nichts, was man als Benchmark nehmen kann, sehe, das kann man immer wieder vortragen sozusagen. Und jetzt hat man das Problem, dass neue Software so ein gewissen psychologisches, also Kaufsoftware, immer so ein psychologisches Dilemma hat. Nutzer neigen dazu, ein neues Produkt immer nur dann zu kaufen, wenn es auch aus ihrer Sicht neue Funktionen hat. Einfach nur, es funktioniert weiterhin, ist nicht genug. Auch wenn darin der eigentliche Wert liegen würde. So dass also in den letzten Jahren bei diesen ganzen Kaufprodukten irgendwie unsinnigste Funktionen reingekommen sind, nur damit man auf dem Verkaufsprospekt Dinge anpreisen konnte, da haben wir eine neue Idee gehabt und da wurde das Menü schicker und da kommt noch ein Männchen von links nach rechts geflogen und das ist animiert worden und. Also man hat sich auf diese scheinbaren Neuerungen, die man nach außen präsentieren konnte, versteift, um überhaupt genügend Neuverkäufe zu generieren.
Jetzt habe ich was ganz Interessantes gelesen, das überschneidet sich gerade mit dem, was du sagst. Das finde ich jetzt tatsächlich, das können wir gerne, bevor wir zu den Alternativen kommen, mal anfangen. Ich habe gelesen, dass Leute, die sich ein Office für ihr Handy kaufen, also Smartphone, Android, iPhone, völlig wurscht, dass diese ein Abo-Modell bevorzugen und weniger ein Problem damit haben, ein Abo abzuschließen, als Leute, die sich ein Office für ihren Laptop kaufen.
Absolut, absolut.
Warum sind die Leute der Meinung, dass ein Abo auf dem Handy was anderes ist als ein Abo
das
auf dem Rechner?
Das ist genau, da trifft sich genau dieser psychologische Strang. Beim PC hat sich eben über diese gehört dazu, es ist ein Verkaufsprodukt, sozusagen eine gewisse Kultur entwickelt, die jetzt sozusagen in dieser Abo-Variante, ich will den Gedanken nur noch zu Ende spinnen, Abo hat für die Hersteller den Vorteil, dass sie kontinuierliche Einnahmen haben. Dass sie also nicht diese langen Investitionsvorfinanzierungsdinge haben, die letztendlich das Produkt übrigens auch teurer machen. Ja, weil, ich sag mal, die 20 Millionen, die muss das Unternehmen sich bei der Bank borgen. Die will Zinsen haben, etc. pp. Also wer ein bisschen rechnen kann, sieht unmittelbar, dass das möglicherweise verbesserungsfähig ist, dieses Modell. Und es gibt also ein etabliertes System, wie Software auf einem Computer, auf einem Laptop, auf einem PC funktionieren soll, wie sie dort draufkommt, wie sie sich dort verhält. Und das ändert sich gerade. Änderungen sind Menschen immer suspekt. Und das neue Modell Smartphone, das kam schon von vornherein mit dieser kostet was Abo-Variante. Da gab es überhaupt keine Alternative. Ja. Und das ist sicherlich ein wichtiger Grund, warum das diese gravierenden Unterschiede macht. Technisch gesehen hast du vollkommen recht, es ist genau dasselbe. Es ist also, man könnte auch sagen, leicht schizophren, wie sich da die Menschen verhalten. Vollkommen richtig.
Jetzt hat natürlich jeder das Recht, selber zu wählen, was er will und was er braucht und wie er das gern hätte. Und wir haben ja schon in unserem Alltag mit Rechnern diverse Konfigurationen gesehen und haben auch diverse Menschen scheitern sehen, die der Meinung waren, dass das alles ganz toll ist, was da an Alternativen angeboten wurde. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem Ursprung unserer Sendung, und zwar Office 365 oder Microsoft 365 versus Alternativen. Gibt es ganz klare Argumente, die A für Microsoft Office, was auch immer, sprechen und B für eine Alternative? Und gibt es auch Argumente, wo du sagen würdest, ja, da brauchst du Microsoft nicht, da reicht dir was anderes?
Ja und ja. Es ist also so, dass wir uns in der Praxis mit mehreren Alternativen zu Microsoft Office beschäftigen. Ich will es nur mal, damit die Namen gefallen sind, nennen. Das ist also zum einen unser allseits bekanntes LibreOffice. Das ist unser Free Office, das ist Only Office, das ist der Softmaker, das ist WP Office. Ich habe auch schon mit Collabora Online zu tun gehabt, mit iWork und mit WordPerfect Online. Also das sind dann schon Exoten, die auch ganz starke Einschränkungen für Screenreader und so weiter haben. Aber es gibt also an Alternativen ist kein Mangel. Das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Und vorneweg gestellt, als Hilfsmittelanbieter ist es mir grundsätzlich erstmal egal, wofür sich der Kunde entscheidet. Er muss sich nur darüber im Klaren sein, dass er sich mit dieser Entscheidung möglicherweise auch ein paar spezifische Besonderheiten des Systems einkauft, die vorteilhaft oder negativ sein können. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Wer also das Thema Datenschutz, Privatsphäre, Transparenz ganz hoch auf seiner Prioritätenliste hat, der kann mit den Alternativprodukten möglicherweise diesem Anspruch Genüge tun. Denn klar ist, das Thema Datenschutz ist insbesondere, weil Microsoft ja quasi in dem Bereich ein gewisser Monopolanbieter ist, hinlänglich untersucht und mit der Lupe durchleuchtet worden. Da läuft nicht immer alles sauber. Ja, ganz klar. Die bewegen sich immer ganz knapp auf der Grenze des Erlaubten und die gehen manchmal drüber und manchmal nicht. Und also, dass da Microsoft freiwillig auf gewisse Informationen verzichtet, den Tag gab es noch nicht. Was man allerdings in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder im Hinterkopf beachten muss, ist, viele der Alternativen sind auch US-Unternehmen. Das heißt, man landet möglicherweise wieder in der US-Cloud. Die ist vielleicht nicht so exponiert dargestellt und da guckt jetzt nicht die Computerzeitschrift und die Tagesschau mit der Lupe drauf. Aber wenn man das Thema Datenschutz wirklich ernst meint und es nicht nur Vorwand für irgendwas anderes ist, dann müsste man natürlich auch in diesem Fall genauso kritisch diese Sachen beleuchten.
Wobei ja viele weil du ja gerade sagtest, das sind auch alles Unternehmen, gibt ja wirklich Leute, die sehen diese alternativen Software auch als alternative Unternehmen. Also die sind ja da nicht gewinnorientiert, das ist alles Community und so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Community einfach voransteht, um dieses Gefühl beizubehalten, aber eigentlich wollen sie doch Geld verdienen. Weil ansonsten würde kein Entwickler bezahlt werden. Es würde kein Entwickler dieser Welt mehr für Umme irgendwas tun und sagen, oh.
Also Ich kann aus meiner frühen Zeit berichten, alle Open Source Projekte, die ich aus Studententagen noch kenne, haben so lange gut funktioniert, wie keine eigene Familie da war und Mama die Miete gezahlt hat. Genau. Sobald der oder die Programmiererin eine Familie hatte, sprich keine Zeit mehr, und B, einen starken Druck verspürte, selber auch ein bisschen Geld anzuschaffen, sind diese Projekte mehr oder weniger schnell auch eingeschlafen oder zumindest doch stark heruntergefahren worden. Also soweit zum Thema, dass da intrinsisch bei Community-Projekten irgendwie die Gutmenschen unterwegs sind. Mag sein, dass dort tendenziell vielleicht ein paar mehr unterwegs sind, aber letztendlich müssen die natürlich auch ihre Miete zahlen.
Aber
das ist auch vollkommen logisch.
Völlig.
Das ist auch Quatsch, was anderes zu glauben.
Und es ist ja auch ein Test. Letztendlich habe ich ja die Möglichkeit, ein Projekt auf den Markt zu werfen.
Natürlich.
Was wahrscheinlich gut funktioniert. Ich habe da eine Software von einem dänischen Softwareentwickler, die ist auch immer noch Freeware. Die funktioniert auch immer noch sehr gut. Aber man hat jetzt mittlerweile einen Weg gefunden, wenn ich eine SDK will, um das für mich selber weiterzuentwickeln, um einige Features zu haben, dann muss ich da richtig viel Asche bezahlen.
Ja.
Und davon lebt der jetzt. Aber
60% des Codes von Microsoft ist Open Source.
Aber ja, aber er lässt halt auch seine Community nicht im Regen stehen, sondern da fällt halt was mit ab. Und das ist okay. Also
natürlich.
Das ist, wenn ich das für mich okay finde und dieses vertreten kann, dann ist es völlig in Ordnung. Wenn ich da auf einige Features verzichten kann, super. Ganz toll, dann nehme ich das mit.
Aber also zu glauben, dass einfach Open-Source-Produkte jetzt per se die besseren, weil weniger gewinnorientierten Produkte sind, das ist, glaube ich, eine märchenhafte Vorstellung. Der kann man anhängen, ist überhaupt kein Thema. Die wenigsten von unseren Zuhörern und Nutzern sind tatsächlich in der Lage, Quellcode zu verifizieren, was ja eines der Versprechen von Open Source ist. Man kann da selber reingucken, um zu sehen, dass der Code jetzt nicht irgendwelche Backdoors und sowas hat. Das ist also ein sehr, wie soll ich sagen, wenig in der Realität greifende Versprechung der Open Source Community. Es geht in der Regel einher mit einer ganzen Reihe von Dingen, die man sich selber erarbeiten muss. Es ist also sehr viel mehr Arbeit am Gerät, an der Software, wenn es um Konfiguration geht, die der einzelne Nutzer erbringen muss. Das ist per se nicht schlimm, man muss es aber tun. Es sind also einfach Dinge, die man in sein Konzept mit einpreisen muss. Das ist jetzt weder vor- noch nachteilig. Das ist ganz wichtig, dass man das für sich selber abwägt und sagt, okay, ich bin bereit, bei Problemen, die auftreten, mich in eine englischsprachige Community hineinzubringen und dann erstmal 20.000 Threads durchzugucken, um vielleicht zu sehen, dass da jemand das Thema auch schon beschrieben hat und dass da aber die Priorität auf 2036 gesetzt wurde zur Behebung. Ja, also das ist jetzt keine Negativerklärung gegenüber Open Source. Es ist einfach nur die Folge dieses Modells.
Das stimmt. Und die Ansätze bleiben ja trotzdem gleich. Nur müssen die halt auch von irgendwas leben.
Absolut. Und das ist vollkommen legitim. Und ich meine, die Server müssen betrieben werden. Die brauchen Strom. Die Entwicklertools müssen bezahlt werden. Die sonstigen Dinge, die da drumherum laufen, irgendwelche Lizenzen, die gebraucht werden für Zertifizierung, also Zertifikate sowieso, für Verschlüsselung und so weiter müssen bezahlt werden. Also eine Software, die wirklich kostenfrei ist, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Jetzt kommen wir natürlich zu unserem Hauptthema, Stichwort Barrierefreiheit. Und da stoßen wir bei Office-Alternativen sehr oft an Grenzen. Und du hattest vorhin im Off, als wir eingangs gesprochen haben, über 5 Thesen gesprochen, die tatsächlich sehr wichtig sind und wo man sich dran festhalten sollte, um sich zu entscheiden, was nehme ich für ein Produkt. Und ist es mir, vor allen Dingen, das ist tatsächlich auch was ich immer wieder sage, ist es mir das wert, auf Dinge zu verzichten, nur weil ich den Zehner im Monat gerade nicht übrig habe? Das sollte man sich tatsächlich überlegen, weil eine App, die einem in Live-Echtzeit Dinge beschreibt, da ist ein Abo, was 22 Euro kostet, überhaupt kein Problem. Haben 80% derjenigen, die ein Smartphone haben. So eine App geht gerade komplett durch die Decke. Ist es überhaupt kein Thema. Aber am Office, nee, das ist mir zu teuer. Also ist mir zu teuer, ist mir zu wenig, was ich da habe. Ja, aber ich nutze es einfach zu wenig. Das ist der andere Punkt. Genau, dein Thema Barrierefreiheit und deine 5 Thesen, die würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen...
Also ich habe mir im Vorfeld mal so gerade unter dem Thema Accessibility die einzelnen am häufigsten auftretenden Produkte mal angeschaut und mir für alle mal so die Stärken und vor allem die Accessibility-Realität mal angeschaut. Und wenn ich gleich mal in den wahrscheinlich Klassiker hineingehe, LibreOffice, da kann man natürlich ganz klar sagen, es ist kostenlos, es ist plattformunabhängig, es ist von der Firmenstruktur her unabhängig, also da steckt jetzt kein Investor dahinter. Man hat keinen Cloud- und Kontozwang. Das ist also auch für viele zumindest emotional ein Thema. Und in vielen Behörden ist es oft politisch gewünscht. Das ist also auch noch ein Punkt, der insbesondere in Europa zunehmend greift. Auf der anderen Seite, das sind auch Dinge, die, sag ich mal, jetzt für sehende Nutzer, sag ich mal, eine große Rolle spielen, weil die Klammer, die ich über alle diese Alternativen machen kann, die funktionieren für sehende Nutzer in der Regel gut. Die sehen vielleicht optisch ein bisschen anders aus, die UI ist ein bisschen schicker oder weniger schick, das ist ja alles auch Geschmackssache. Aber, und jetzt kommt's, im Bereich der Accessibility haben wir halt in der Regel, und das haben wir ja bei LibreOffice auch, eine deutlich schlechtere Screenreader-Unterstützung als bei MS Office. Die Fokus- und Navigationslogik in LibreOffice ist häufig inkonsistent. Das heißt also, ich kann an bestimmten Stellen mich mit Tab bewegen, an anderen Stellen muss ich mich mit Cursor bewegen. Danach habe ich bestimmte Tab-Fallen, wo ich wissen muss, ich kann also nur bis zu der Stelle weitergehen, dann muss ich wieder zurückgehen und so weiter und so weiter. Das kann man individuell natürlich mit seinen besonderen Fähigkeiten immer ausgleichen. Das ist nicht die Frage. Es ist also nicht so, dass dieses Produkt nicht benutzbar ist. Es stellt nur höhere Anforderungen an den jeweiligen Nutzer. Das muss man wollen. Dafür entscheidet man sich aktiv. Tabellen und komplexe Dokumente sind in der Regel problematischer im LibreOffice dargestellt, insbesondere wenn sie aus vorhandenen Office-Dokumenten oder nicht LibreOffice-Dokumenten konvertiert worden sind, weil dabei treten in aller Regel, also in über 90% der Fälle, Konvertierungsprobleme auf. Tabellenstrukturen werden zerstört. Alternativtexte gehen verloren. Bezeichnungen sind nicht mehr an der richtigen Stelle und so weiter. Der PDF-Export, für mich unfassbar, ist oft katastrophal. PDF-UA haben sie immer noch nicht sauber etabliert.
Und das geht schon Jahre so.
Ja, ich finde, das ist unvorstellbar für mich. Das wäre eine Einladung für solche Produkte. Insbesondere, weil ja das PDF-UA-Format in den Händen der PDF-Stiftung ist. Also das ist jetzt auch nichts, wo man ganz viel Geld zahlen muss dafür. Kurzfazit für mich, LibreOffice ist eine gute Idee, aber für blinde Nutzer häufig keine gute Alternative. SoftMaker gewinnt vor allem bei Sehenden, weil es sehr nah am MS Office ist. Also die haben sozusagen einen Nachbau gemacht. Die UI und die Bedienung ist, wenn man das jetzt, sage ich mal, mit einem Radiergummi die Bezeichnung wegnehmen würde, könnte man denken, das ist das Original MS Office. Finde ich übrigens interessant, dass es da keine Patentschwierigkeiten gibt. Auch dort hat man keinen Cloud-Zwang und es ist eine starke deutsche Entwicklung dahinter. Das heißt, wir haben hier das Thema Datenschutz sicherlich von Anfang an mitgedacht. In der Bedienlogik ist das besser als das LibreOffice. Also obwohl es nicht so verbreitet ist, wäre es eigentlich für Accessibility das bessere Produkt. Es ist aber trotzdem nicht auf dem Microsoft-Niveau, ganz klar. Wir haben weniger durchgängig funktionierende Accessibility-Pfade. Sowas bezeichne ich immer Dinge, die sozusagen von A bis Z einen Arbeitsschritt sozusagen durchgängig tastaturbedienbar, reproduzierbar abbilden. Und es gibt deutlich weniger Community-Wissen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, habe ich weniger Möglichkeiten, mir helfen zu lassen. Aus meiner Sicht, Kurzfazit, SoftMaker für Umsteiger, okay, angenehm, Barrierefreiheit, würde ich sagen, so von 10 Punkten vielleicht 6, 7.
Und was spricht jetzt deiner Meinung nach für Microsoft 365, wenn ich jetzt diese Argumente auf dem Tisch habe?
Ja, also es ist nach wie vor der Benchmark. Microsoft 365 ist bis zum heutigen Tag das einzige Produkt, das sowohl programmseitig als auch vom Dokumenttyp her zugängliche Strukturen anbietet. Das heißt also, es erzeugt Dokumente, die als strukturierte Dokumente mittels entsprechenden Tools in PDF UA beispielsweise umgewandelt werden können. Wir haben jede Menge Add-ons. Das ist auch nochmal ein Thema. Also es gibt für Microsoft Office mit Abstand die meisten Zusatztools, die was mit Accessibility zu tun haben, die also Dinge noch verbessern. Ja? Die Oberfläche ist vollständig tastaturbedienbar. Es werden dort auch immer wieder Dinge, die herausgefunden werden und fehlerhaft möglicherweise noch sind, innerhalb von kurzer Frist gefixt. Also da ist Microsoft wirklich hinterher. Und wir haben tatsächlich, sage ich mal, wenn man eine Rangordnung dieser Produkte jetzt jenseits von Microsoft und Alternativen aufstellen würde, hätten wir eine Tabelle, die der Bundesliga ähnlich ist. Wir haben ganz oben Bayern München, ne? Und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Microsoft Office kann man also zusammenfassend bewerten mit, es hat im Moment, und zwar schon seit Jahren, die beste Screenreader-Integration, sowohl was JAWS als auch NVDA betrifft. Es hat vor allem eine stabile UIA und Accessibility-Schnittstellen. Das hängt also damit zusammen, dass es natürlich die Windows-internen Schnittstellen mit Abstand am besten bedient. Da kommt sicherlich natürlich das interne Know-how der Firma Microsoft zum Tragen. Es hat die beste Dokumentstrukturunterstützung. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, es hat vor allem auch kollaborative Features integriert. Das heißt, als Zusammenarbeitsmöglichkeiten, mehrere Leute arbeiten an einem Dokument verteilt, können Anmerkungen machen. Das wird vom Screenreader entsprechend unterstützt und so weiter. Was man natürlich negativ sagen muss, ist, wir haben das Thema Cloud-Abhängigkeit. Wir haben dieses ganze Thema Datenschutzdiskussion und wir haben das Thema Kosten. Es ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber es ist momentan der wirklich einzig aktuelle Standard für das Barrierearbeiten, barrierefreie Arbeiten. Und da sind wir eigentlich bei einer der Thesen, die ich vorhin mal so scherzhaft mit 5 Thesen benannt habe. Bei einem Wechsel von Office ist das Thema Barrierefreiheit eben kein Nebenthema. Es ist ein K.O.-Kriterium. Viele Alternativen, und das wäre die These 2, funktionieren für sehende Nutzer gut, aber eben nicht für Screenreader-Nutzer. Das größte Problem ist nicht die Software, sondern in der Praxis die Kompatibilität der vorhandenen Dokumente. Hintergrund dieser Geschichte ist, wenn Dokumente konvertiert werden müssen, bricht das Layout und Struktur geht verloren. Das heißt, Tabellen werden zerstört, Alternativtexte gehen verloren, Zuordnungen sind nicht mehr korrekt. Also ein möglicherweise vorher barrierefreies Dokument wird dadurch nicht mehr nutzbar. Und in der Praxis zählt doch nicht, ob ein Programm, sage ich mal, jetzt in irgendeiner Form besser oder schlechter ist, sondern ob man damit ein Dokument XY lesen kann. Und wenn das nicht funktioniert, ist das Ding nicht nutzbar. Ende der Geschichte.
Also würdest du als Fazit jedem sagen, wenn du effektiv arbeiten willst und am flexibelsten sein willst und auch am Puls der Zeit, wenn du im Grunde alles machen willst und dir keine Gedanken über Barrierefreiheit machen willst, weil es einfach funktioniert, ist Office bzw. Microsoft 365 die bessere Alternative.
Also im Moment ist das definitiv objektiv so. Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder, der nicht bereit ist, überdurchschnittlich viel Zeit in seine technische Kompetenz zu investieren, also ein typischer, sage ich mal, Computer-Nerd zu sein zu wollen, der fährt mit solchen Programmen, die, sage ich mal, alles aus einer Hand und gut abgehangen bieten, am besten. Also jemand, der auch zusätzlich Spaß hat am Konfigurieren und am Austesten und da gibt's noch ein Converter-Tool und da gibt's noch ein Add-on und das könnte man noch probieren und da haben wir noch ein kleines Helferlein und da baue ich meinen Workflow um und so weiter. Alles kein Problem.
Und warum sind die Leute...
Wer Spaß hat, an Abenden ewig in Newsgroups rumzuhängen und sich mit Personen aus Chile und Bangladesch über besondere UIA-Schnittstellen zu unterhalten? Gerne. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, das ist wirklich ernst gemeint.
Ist ja auch eine soziale Komponente.
Absolut.
Aber warum werden diese Leute so verteufelt? Also warum werden diese Leute teilweise verteufelt? Ja, finde ich schon so ein bisschen. Ja, du bist ja alternativ, du bist ja ein Nerd. Du baust
ja, das liegt vielleicht an der Hautfarbe.
Deinen Rechner selber zusammen.
Also dieses Kellerweiß.
Ja.
Spaß. Nee, aber tatsächlich, man muss schon einfach mehr Aufwand investieren. Und es ist halt einfach nur eine Frage der persönlichen Entscheidung. Für mich kann ich zum Beispiel sagen, bei mir hat sich das verändert. Also ich habe früher sehr viel mehr Zeit auch mit dem Gerät verbracht und es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Ich habe aber mittlerweile auch andere Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind und wo ich eben Zeit investieren möchte. Und ich möchte heute an vielen Stellen einfach funktionierende Systeme.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort eigentlich. Und jeder sollte sich dennoch sein eigenes Bild machen, um festzustellen, was für ihn das Sinnvollste ist.
Genau. Dem Screenreader ist es egal, mit welchem System er arbeitet.
Sascha.
Ja.
Damit sind wir eigentlich relativ durch.
Im Moment durch und ich hoffe, es gibt viel Anmerkungen, viel Kritik und viele Rückmeldungen zu diesem Thema, weil es ist heiß umstritten.
Ja, man kann da wirklich ewig drum diskutieren.
Ja, absolut.
Und also, da hat auch niemand recht. Also das ist tatsächlich...
Nein, da geht es ja nicht um Recht.
Ja, ich glaube schon, dass viele... Das ist wie in der Blindenführhundszene, du hast die Führhundschule, du bist blöd. Das ist so ein Salzbrezel-Thema, finde ich. Da kannst du Popcorn auf den Tisch legen und du wirst nie fertig. Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Und das wird auch immer schlimmer, wie ich finde, weil diese Diskussionen natürlich angefacht werden, weil diese Leute die Kosten, die entstehen, gar nicht greifen können. Na? Also das ist ja wie beim Screenreader, der wird teurer. Ja, warum wird er denn teurer? Das ist ja alles Mafia. Das heißt, nee. Ja, der wird deshalb teurer, weil auch die laufenden Kosten steigen. Punkt. Ja. Strom wird auch teurer. Und das Auto wird auch teurer. Aber das ist okay. Ja, das ist völlig okay, weil wir brauchen's. Und da sollte man tatsächlich auch langsam hinkommen zu diesen Gedanken. Es gibt einfach Dinge, die braucht man. Und da muss man gucken, dass man die Alternativen anders abdeckt. Zum Beispiel, um Kosten zu sparen. Ja, da muss man irgendwie jetzt so ein bisschen umdenken. Weil wir werden auch in 15, 20 Jahren eine Klimaanlage brauchen, bin ich fest davon überzeugt. Und dann hat jeder ein Balkonkraftwerk, um die Kosten wieder zu senken. Das ist sozusagen die Alternative. Finde ich jetzt so ein bisschen. Mhm. Sascha, ich danke dir.
Ich danke dir. War wie immer schön.
Deine Zeit und genau. Dann,
und such mal wieder ein schönes, seichtes Thema aus. Nicht immer so kritische.
Ich kann nichts dafür. Das,
nee, alles gut. Kommt alles nee, macht ja Spaß. Macht ja Spaß.
Genau, das ist so. Alles wollen die Hörer gut. So. Also dann, wir hören uns
ich hatte mir übrigens noch einen Satz notiert. Viele Unternehmen und Behörden denken aktuell darüber nach, sich von Microsoft Office zu lösen, aus Kostengründen wegen Datenschutz oder dem Wunsch nach digitaler Unabhängigkeit. Was dabei oft übersehen wird, für blinde und sehbehinderte Menschen ist das keine reine Softwarefrage, sondern häufig eine Frage der Teilhabe.
Ich wünsche dir
in dem Sinne
alles Gute. Bis dahin.
Ich wünsche euch was. Hat mir Spaß gemacht. Ciao.